und herzlich willkommen hier zurück im Runskits Podcast. Heute habe ich Verstärkung in der Anmoderation und der Vorstellung der Folge. Ja. Hallo Eileen.
Hallo Susi, schön hier zu sein, mal an dieser Position des Podcasts.
Freut mich. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, ist das erste Mal so in der Konstellation bei der Begrüßung quasi.
Ja.
Weil in der Folge heute bist du ja leider nicht dabei.
Nein.
Aber du hast sie wie immer geschnitten und deshalb weißt du, worum es geht und kannst gerne heute mal anteasern, was die Leute in der Folge heute erwartet.
Genau. Du quatschst nämlich mit Dennis darüber, wie es ist, mit dem Ultralaufen anzufangen. Also wie kann man sich darauf vorbereiten, wie weit soll man sein, körperlich, aber vielleicht auch mental und welches Equipment, wie die Ernährung, welche Rolle das spielt. Also es geht jetzt nicht unbedingt sehr in die Tiefe, aber so eigentlich so alles, was man erstmal wissen muss, um loszustarten oder um erstmal Bock drauf zu kriegen. Weil das hatte ich sehr bei der Folge. Ich durfte ja vergangenes Jahr meinen ersten Ultra laufen und habe durch die Folge oder das Gespräch mit euch beiden einfach wieder Bock zu bekommen, mich nochmal auf so lange Distanzen drauf zu wagen und mich nochmal zu quälen.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Wie, also hast du nochmal was Neues gelernt oder war das für dich eher so, ach, kenne ich alles schon?
Also es hat auf jeden Fall mich in ganz vielen Punkten bestätigt in Sachen, die ich gemacht habe. Es ist sehr viel das Gespräch auch darüber, über dass man sich einen Coach holt, besonders für Ultra, habe ich nicht gemacht. Ich habe mir das so selber zusammenklamüsert, aber das, was ihr da sagt und besonders auch Dennis mit seiner Trainerexpertise, hat mich einfach sehr darin bestärkt, wie ich manche Sachen gemacht habe. Aber es hat auch einfach sehr große Defizite gezeigt, weil zum Beispiel eben genau diese Trainersache wäre vielleicht für mich nochmal ganz, ganz gut gewesen. Aber ansonsten sind da einfach ganz, ganz viele Tipps dabei.
Ja, das glaube ich auch. Also wir haben natürlich versucht, da nicht so ins Detail zu gehen, sondern jeden erstmal irgendwie mitzunehmen und abzuholen, der vielleicht vorhat, mal in die Ultra-Welt zu schnuppern oder jemand, der jetzt vielleicht eine längere Pause hat oder wie Eileen eben schon mal was gelaufen ist und sagt, vielleicht, eventuell fange ich ja wieder an, aber es wäre gut, wenn ich noch mal ein bisschen was höre. Also es richtet sich schon auf jeden Fall an Rookies und ja, sag ich mal, Ersttäter, kann man eigentlich sagen. Und ja, wir versuchen natürlich auch wieder, oder wir, das mache ich ja auch immer in jeder Folge, so meine Erfahrung reinzubringen, so ein paar Hacks, so ein paar Tipps, was hat mir irgendwie mal geholfen, ja, mache ich irgendwie was ganz Besonderes oder so. Und ja, das ist auch immer so Teil der Folge.
Ja, aber eine geile Sache hast du tatsächlich in der Folge nicht genannt. Ich habe vor kurzem erfahren, du bist leidenschaftliche Tassensammlerin, Starbucks-Tassen aus verschiedenen Städten. Also das hat mich völlig überrascht und ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jährchen. So, und letztens droppst du einfach mal, dass du für, besonders für deine langen Läufe, für deine Ultras, hast du Glückssocken. Das fehlt komplett in der Folge. Glückssocke, bitte, Susi. Klär uns auf.
Ja, genau. Das wäre wahrscheinlich auch mal so eine separate Folge, wo man mal über so Sachen spricht, über die man eben sowas, da spricht man ja nie, dass man Glückssocken hat. Und bei uns ist es so, gerade beim Aigo Ultra Trail, den ich ja mit Maggie gemacht habe, war es immer so, dass Maggie immer so Glücksnägel hat. Also die macht sich immer die Nägel, rot oder keine Ahnung, so coole Farben halt. Und das ist dann so ein richtiges Ritual bei ihr. Und dann dachte ich immer so, mache ich sowas eigentlich? Habe ich auch so ein Ritual, irgendwas, was ich immer mache? Und ja, tatsächlich, ich habe meine Glückssocken. Und ja, was heißt Glückssocken? Also es ist jetzt nicht ein Paar, was ich immer anziehe, aber es ist ein Modell, was ich immer anziehe.
Ja, aufklären, bitte.
Ja, das sind die Socken von In Silence. Mhm. Ich weiß nicht, Aileen, du kennst die auf jeden Fall.
Ja, ich habe die In Silence Run Skills Socken. Ja. Die trage ich sehr gerne.
Ja, weil für alle, die vielleicht neu sind oder noch nicht so lang zuhören, wir hatten tatsächlich auch mal unsere eigenen Socken oder haben noch unsere eigenen Socken. Ein paar liegen auch noch im Keller, die wir zusammen mit In Silence designt haben vor einigen Jahren.
Sehr geil.
Und ja, das war auch echt eine coole Sache. Aber es sind tatsächlich nicht die Run Skills In Silence Socken, sondern es sind, sag ich mal, die man ganz normal erwerben kann. Die Ultralight. Warte, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage auf meiner Socke hier. Ultralight Running Low Cut. Also es heißt, es sind diese kurzen Socken. Vielleicht für alle, die In Silence jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube aber, dass jeder von euch die schon mal irgendwo gesehen hat. Weil die sind ja so bunt, farbig, haben richtig cooles Design, coole Muster.
Die leuchten immer ganz gerne aus den Schuhen heraus, finde ich. So,
also. Ja, genau. Und da gibt es ja diese längeren, also diese höheren Socken. Und ich glaube, die hat jeder schon mal bei irgendeinem Race bei irgendwem gesehen. Also da verwette ich meinen Arsch
drauf. Spätestens auf meinem Account, weil ich die auch ganz gerne trage. Ich bin ja sonst sehr einfarbig unterwegs, also meistens schwarz. Aber wenn ich was Farbiges habe, dann ist es die Socken. Und dann manchmal passend zum Oberteil oder zum Sport-BH. Und dann fühle ich mich sehr modisch in dem Moment.
Ja, das ist bei mir genauso. Also bei mir matcht, oder ich versuche immer, dass alles matcht. Also Schuhe, Socken mit T-Shirt und sowas zumindest und Stirnband. Also es ist gar nicht so einfach, immer alles unter einen Hut zu bekommen. Aber nochmal zu der Glückssocke. Ja. Ich habe dann im Training vor dem Eiger quasi immer das gleiche Modell getragen. Also diese Low-Cut, die ich gerade schon erwähnt habe. Und das war so unterbewusst. Ich habe die einfach angezogen, weil die mir halt getaugt haben. Die sehen cool aus, die sitzen gut, keine Blasen, keine Reibung, einfach nichts Nerviges. Und die waren natürlich dann irgendwann durchgelaufen, kann man sich ja vorstellen, bei diesem Trainingsumfang. Und dann musste ich mir für das Rennen sozusagen neue besorgen und habe dann das gleiche Modell nochmal bekommen, dreimal, auch die gleiche Farbe, das gleiche Design, weil ich ja dann auch ein paar Schuhe mir schon ausgesucht habe, was ich laufe. Und das musste ja farblich irgendwie zusammenpassen.
Das habe ich noch nie gemacht, das ist so geil.
Das mache ich immer. Du kannst ja mal meine Bilder auf Insta dir angucken.
Ja,
oder
ja,
so.
Ich das weiß, siehst immer sehr stylisch aus. Also da bin ich halt meilenweit von entfernt.
Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist sozusagen meine Glückssocke, die ich nach wie vor bei jedem Ultra, auch bei jedem Trainingslauf, anziehe. Also das sind quasi die kürzeren, die dann so bis zum Knöchel gehen. Dünneres Material, das mag ich halt lieber, als wenn es dicker ist. Es gibt aber auch dickeren Stoff, also da gibt es eben verschiedene Modelle, muss man mal ausprobieren, aber das ist so mein Favorite.
Sehr geil. Und wenn ihr ein Favorite haben wollt von InSilence, hat die Susi dann noch was für euch?
Ja, richtig geil. Wir haben nämlich einen Rabattcode bekommen, weil auch die Frage danach immer mal wieder auftaucht, so habt ihr da nicht irgendwie was, dass ich mir ein paar coole Socken kaufen kann? Und jetzt ist ja auch bald Ostern, es gibt auch Osterboxen auf der Website und ihr könnt euch das einfach mal angucken. Da gibt es wirklich alle Designs, alle Farben, da ist für jeden was dabei. High-Cut, Low-Cut, dick, dünne Socken, also wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und wir haben einen Rabattcode, nämlich 15%. Und ja, das bekommt ihr alle auf alles, bis auf die Sachen, die im Sale sind. Mhm. Aber da könnt ihr euch jetzt für Ostern oder für die nächsten Races eindecken. Und ich sag mal so, mein Motto ist ja auch immer Look Pro, Go Slow, oder wie war der Spruch?
Ne? Ich dachte, also ohne Mampf kein Dampf.
Ohne Mampf kein Dampf, aber auch gut. Erstmal ist schon mal wichtig, gut auszusehen. So. Und damit legt ihr schon mal den ersten Grundstein. So. Also könnt ihr doch mal auschecken und das findet ihr auch alles in den Shownotes nochmal. Den Link zur Seite, den Code und ja, dann würde ich sagen, frohes Shoppen.
Sehr schön, Susi. Und nicht vergessen, es gibt eine neue Running Collection mit 12 Styles, mit coolen Farben und Designs. Ich freue mich schon total. Also hier noch einmal Zusammenfassung, der Code RUNSKILLS für 15% auf alle Socken, nur nicht die im Sale sind. Und InSilence ist unser heutiger Werbepartner. Und ich freue mich jetzt und nehme einfach dieses Privileg, dass ich jetzt ins heutige Gespräch überleiten darf zum Thema Ultralaufen anfangen mit Susi und Dennis. Euch ganz, ganz viel Spaß.
Hallo Dennis, wo erreiche ich dich gerade?
Wie immer aus dem Badezimmer. Hi Susi.
Die Waschmaschine gehört dir sozusagen.
Auf jeden Fall. Ich sitze wieder hier verkrümmt, aber für euch doch alles, für die ganzen Podcast-Zuhörer.
Da kann man sich auch mal verkrümmen an der Waschmaschine. Sonst ist das eher ein seltenes Bild, Dennis an der Waschmaschine zu sehen. Aber beim Podcast, da geht's.
Ab und zu bin ich ja auch an der Waschmaschine.
Ich glaube, diesen Running Gag haben wir doch, den bringen wir doch jedes Mal, dass du eigentlich nie an der Waschmaschine bist, außer bei der Podcastaufnahme.
Ich habe ja auch nicht mal Zeit, an der Waschmaschine zu sein, weil ich ganze Zeit am Küchenherd bin.
Richtig, denn es ist ja der Koch bei uns und außerdem bist du super busy mit deiner Arbeit, muss man auch noch dazu sagen. Du steckst ja gerade, ja, mit deinem Kopf, mit deinem Geist, mit deinem Körper komplett 120% in einem fetten Projekt und deshalb cool, dass du trotzdem dir Zeit nimmst für die Podcastaufnahme, wollte ich
immer
mal sagen.
Immer, denn heute ist ein richtig cooles Thema und auch ein wichtiges Thema.
Cooles Thema, gutes Stichwort, denn es wurde sich öfter mal gewünscht, dass wir darüber sprechen und ich finde, das sollten wir jetzt auch mal machen und das machen wir auch. Es geht nämlich um das Thema Ultralaufen, mein Thema. Ich liebe es, ihr wisst es alle, ich bin Ultraläuferin, Ultra-Trail-Läuferin, Endurance-Runner, Endurance-Athlet, Ausdauer, Extremsportler, da gibt es ja mega viele Begriffe. Haben wir erst, glaube ich, vorgestern, als Maggie uns besucht hat, da haben wir genau darüber gesprochen. Erinnerst du dich über das Thema Begrifflichkeiten im Ultrasport?
Genau, wir hatten das Thema, weil wir wussten, okay, Ultra laut Definition, da wirst du bestimmt gleich mehr sagen, ist alles, was über 42 Kilometer ist. Aber man kann ja einen, beispielsweise wie du es beim Eiger gemacht hast, einen 250 Kilometer, nicht mit einem 50 Kilometer Lauf vergleichen. Und beides ist Ultra, aber wir bräuchten da, glaube ich, eine neue Begriffsdefinition.
Ja, neue Begrifflichkeit eigentlich. Deshalb haben wir genau. Da so drüber gesprochen, so über Endurance, über Extremsport vielleicht auch schon. Also ja, wie du es schon sagst, da gibt es eigentlich noch mal Unterschiede. Und ich denke, ich würde einfach auch direkt mal mit dieser Definition anfangen, weil ihr hattet ja wie immer die Möglichkeit, alle, die uns auf Instagram folgen, auch einen Fragesticker in die Story, oder ich habe einen Fragesticker in die Story gestellt und ihr hattet die Chance, da eure Fragen reinzustellen. Und ich habe mir das natürlich alles angesehen. Und tatsächlich kamen auch die Fragen zum Thema, was ist eigentlich ein Ultralauf? Und ich finde, das ist auch eine absolut berechtigte Frage. Und ich würde sagen, wir legen damit einfach mal los. Wenn es okay ist, Dennis, würde ich das einfach übernehmen, weil ich habe mir das eh hier schon aufgeschrieben. Aber wir können da gern auch zwischendrin, habe ich auch mal die ein oder andere Frage schon auch an dich, was das angeht.
Fühl dich frei und los geht's.
Los geht's, let's go. Also per Definition ist ein Ultralauf alles, was über die Marathondistanz geht, also alles über 42,195 Kilometer. Also wenn man 43 Kilometer läuft, ist es auch ein Ultra.
Also wenn man nach Marathonlauf die Uhr nicht stoppt und dann zum Zielverpflegungsbuffet geht, ist es so gesehen ein Ultra.
Genau, laut Definition, laut, keine Ahnung, Ultrarunning-Vereinigung oder wer auch immer sich das mal ausgedacht hat, ist das alles über diese Distanz ein Ultra. Und du hast recht, Dennis, wenn ich die Uhr laufen lasse und dann noch zur Massagebank gehe, dann habe ich vielleicht auch ein Ultra. Aber ich glaube, dass wir da trotzdem, also jeder, der das jetzt so machen würde, wie wir es gesagt haben, nicht das Gefühl gehabt hätte, dass er ein Ultra gelaufen ist, natürlich, weil das Ziel war ja schon da quasi, wenn das gerade in einem Wettkampfrahmen stattgefunden hat, war ja das Ziel schon und dann ist ja der Lauf für einen auch irgendwie dann vorbei. Aber prinzipiell hast du natürlich recht. Also alles über Marathondistanz ist ein Ultralauf. Das heißt, wenn euch mal jemand sagt, hey, du bist ja da in Anführungszeichen nur 45 Kilometer gelaufen, das ist ja kein Ultra, stimmt nicht. Es ist immer ein Ultra. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, worüber wir gerade schon so ein bisschen philosophiert haben, bezüglich der Begrifflichkeiten und Eiger Ultra Trail 250 und 50 Kilometer, was sind da die Unterschiede? Man unterscheidet schon noch bei den Ultraläufen. Und ich habe das jetzt mal hier ganz fein säuberlich in meinem Dokument aufgeschrieben, dass ich auch nichts vergesse. Und ich würde mal mit dem ersten Ultra-Begriff anfangen. Und das ist einfach Ultralaufen im Flachen, also alles ohne Höhenmeter. Das heißt, als Beispiel können wir da mal nennen, ganz bekannter Ultralauf, die 100 Kilometer in Biel. Ich glaube, Dennis, hast du gerade einen Athleten, der sich darauf vorbereitet?
Genau, ich habe einen Athleten.
Vielleicht kannst du da später auch dann mal gerne noch was dazu sagen, natürlich, wie du vielleicht mit ihm trainierst oder wie auch immer, aber dazu kommen wir noch. Oder auch 100 Meilen Mauerweglauf in Berlin, kennt, glaube ich, auch fast jeder, sehr bekannter Lauf, ist flach. Also wenn ich rede von flach, meine ich keine nennenswerten Höhenmeter oder Anstiege. Natürlich sind auch bei diesen Läufen Höhenmeter irgendwie immer dabei. Das sammelt sich dann halt so an, aber es ist eben jetzt nicht so, dass man krasse Gipfel bezwingen muss, wenn man da am Mauerweglauf teilnimmt. Ja, aber auch hier kann man nochmal unterscheiden. Also bei Ultraläufen im Flachen gibt es ja auch nochmal Läufe wie zum Beispiel den Backyard Ultra. Ganz kurze Definition für alle, die das erste Mal zuhören und nicht wissen, was das ist. Backyard Ultra startet zu jeder vollen Stunde. Und es wird so lang gelaufen, bis keiner mehr übrig ist. Und in dieser Stunde muss man 4 Meilen zurücklegen. Und ja, wenn man dann zur vollen Stunde nicht mehr antritt oder für die 4 Meilen länger bleibt und zum neuen Start sozusagen nicht da ist, ist man raus und macht das so lange, bis nur noch einer übrig ist. Und dadurch, dass diese Backyards oft sehr, sehr lange gehen, weil da sehr krass gute Leute dabei sind, ist es eben ein Ultra. Deshalb heißt das Ding auch Backyard Ultra, weil ich habe gerade den Rekord vergessen, Dennis, weißt du es zufällig, aber der wurde ja letztes Jahr erst gebrochen und ich glaube, das waren
also über drei Runden. Tage, glaube ich. Über drei Tage, ja.
80 Runden, oder? So 86
ja,
Runden.
Irgendwie sowas.
Das heißt, man ist eben, sagen wir mal 80 Mal an die Startlinie gegangen. So.
80 mal 4 Meilen.
80 also, mal 4 Meilen, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen.
Genau.
Und ich glaube, es war eben sogar noch länger als 80. Ja. Und genau, dann gibt es noch 24-Stunden-Läufe, 12-Stunden-Läufe, 6-Stunden-Läufe. Es gibt 6-Tagesrennen. Das geht ja teilweise bis zu einer Woche. Also ich habe beim Backyard einen kennengelernt. Der hat mir dann erzählt, dass er in Italien bei so einem 6-Tagesrennen mitmacht. Und da rennen die einfach 6 Tage am Stück um so einen Campingplatz. Und am Ende gewinnt halt der, der die meisten Kilometer gesammelt hat. Also ich glaube, das ist eben nochmal ein ganz anderer Lauf, diese Sachen, als jetzt 100 Kilometer Biel am Stück. Und dann der dritte Unterbereich in diesem flachen Ultra-Trail-Kosmos, Ultra-Kosmos, wären dann auch noch Ultraläufe, die zum Beispiel in Wüsten stattfinden, Wüsten oder Arktis, weil da spricht man ja schon fast wieder von Extremläufen, weil die sind halt gekennzeichnet durch extreme Bedingungen wie Hitze, Kälte, Sturm oder Regen. Warum ich das so sage, ist, weil ihr das wahrscheinlich euch schon denken könnt, dass einfach dann das Training, worum es ja heute auch gehen soll, für einen Ultralauf in der Wüste wieder ganz anders ist wie ein Ultralauf 100 Kilometer flach in Deutschland. Also das kommt, glaube ich, schon ganz gut raus. Da kann man sich schon vorstellen, dass da der Fokus auch auf ganz anderen Sachen liegt. Also das würde ich mal so in diese drei Bereiche unterteilen. Und hier wäre schon meine Frage an dich, Dennis. Was sind vor allem Herausforderungen, wenn ich flache Ultras laufe? Also gerade so körperliche Belastung, mentale Belastung. Was kommt da auf einen zu?
Grundsätzlich kann man sagen, was alle Ultraläufe mit einem verbindet, ist, man braucht, und ich sage es nicht das erste Mal, man braucht eine super gute Grundlage. Also Grundlage ist überall key. Und Grundlage heißt wirklich locker laufen. Also das heißt, auch wenn ihr auf einem Event seid, wo ihr sagt, buh, 250 Kilometer, da laufe ich nicht viel, sondern es ist ein Zwischenmix zwischen Gehen und Laufen. Grundlage, Grundlage, Grundlage. Das ist auf jeden Fall Key Nummer 1. Und was noch wichtiger wird, umso länger die Distanz ist, die meisten haben es vielleicht schon beim Marathon gemerkt, beim Halbmarathon merkt man das nicht, wichtiger wird Krafttraining. Und warum Krafttraining? Weil die passiven Strukturen auch den ganzen Muskelapparat, den ganzen Körper einen stützen. Und wenn das nicht gut aufgebaut ist, wenn man dann nicht mehr aufrecht gehen, laufen kann, wird das auf jeden Fall am Ende immer hinten raus sehr zäh und zum Problem.
Ja, da kommen wir noch dazu, zu diesem Punkt auch, zum Thema Kraft und wie man es überhaupt schafft, so eine lange Belastung auch durchzustehen und nicht einzubrechen. Da hast du jetzt schon ein bisschen was so angeteasert, aber es gibt noch eine Sache, finde ich, bei solchen flachen Ultras. Also wenn ich jetzt an auch Backyard Ultra denke, der war ja bei mir auch flach und ich mache ja sonst gar keine flachen Ultras. Ich habe ja immer Höhenmeter dabei oder ja technisches Terrain. Ist diese immer gleiche Belastung, dass du die ganze Zeit im Flachen joggst und man kann sich das nicht vorstellen, also konnte ich mir auch nicht, weil ich bin ja eben auch schon 100 Meilen in den Bergen gelaufen und so, aber das hat mich am Ende gekillt.
Ja,
wirklich.
Das ist dieses Phänomen, lässt so ein Straßenläufer in die Berge, dann denkt der Straßenläufer, man läuft alles in den Bergen und zerschießt sich am ersten, zweiten Berg im Uphill und sagt, hey, was ist hier los? Und ist frustriert, weil er nicht auf die Geschwindigkeit kommt, nicht auf die Monotonität. Umgekehrt schickst du einen Trailläufer ins Flache und sagt er, wann habe ich meinen Anstieg, wann habe ich mal die Pausen zu gehen? Und da hast du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt genannt, diese Monotonie des Laufens. Und dadurch wird natürlich auch die Belastung auf den Körper, auf den Rücken, auf den Becken, auf die Hüfte natürlich deutlich, weil ihr seid sozusagen immer in der gleichen Position und ihr ändert die Position nicht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört aus dem Triathlon-Bereich oder aus dem Radsport. es sind cool, immer gerade lange Sachen zu fahren, Strecken, aber irgendwann freut sich auch mal der Rücken, wenn man es aufrecht fahren kann und sozusagen im Triathlon die Aero-Position verlassen kann. Und das ist auch ein Riesenunterschied zwischen einem kompletten flachen Lauf wie in Biel oder halt im Gelände, wo man sich im Gelände, klingt komisch, aber auch berghoch so ein bisschen sich ausruhen kann.
Also das, was du gerade gesagt hast, diese ganze Belastung auf Becken und so weiter, ich habe das dann auch gemerkt beim Backyard, dass mir dann Stellen am Körper wehgetan haben, was ich so noch nie hatte. Also das kannte ich nicht, weil beim Ultra Trail mit eben Anstiegen und Downhills und wechselnden Untergründen habe ich einfach ganz andere, ich sag mal in Anführungszeichen, Schmerzen oder Probleme oder so. Und das fand ich halt schon spannend. Und ich bin ja auch jemand, der viel flach läuft. Also es ist ja nicht so, was du gerade gemeint hast, dass dann ein Trailläufer, der dann aufs Flache geschickt wird, die ganze Zeit denkt, oh, wann kommt denn mal eine Pause? Ich laufe ja auch viel flach. Marathon-Challenge zum Beispiel jeden Tag 42 Kilometer und bin es schon gewöhnt. Das fand ich schon krass, dass, obwohl ich das so viel auch mache, ich da dann gemerkt habe, ab diesen 100 Meilen flach komme ich körperlich komplett an meine Grenzen.
Komplett. Also wie wir schon gesagt haben, diese Monotonie, der untere Rücken, das sind Belastungen und wirklich dieses dauerhafte Laufen. Auch wenn du im Backyard mal 5 Minuten, 10 Minuten Pause hast, weil du die Runde ein bisschen schneller beendet hast, dennoch die ganze Zeit in Bewegung und immer die gleiche Bewegung, ist ätzend.
Ja, da kommen wir dann auch jetzt auf jeden Fall bald zu, wenn es um das Training geht, was da eben dann auch so die Unterschiede einfach sind. Also ihr hört das, glaube ich, schon ganz gut raus, dass man schon da ganz anders wahrscheinlich rangehen muss. Das habe ich ja dann auch gemerkt beim Backyard. Aber lass uns mal noch, wir sind ja noch bei der Definition eigentlich, also was es noch für Ultraläufe gibt. Und da sind wir beim zweiten Begriff und das sind die Ultra-Trail-Läufe. Ich sage das gleich schon so, weil das impliziert schon mal, Ultra heißt lange Distanz und Trail heißt mit Höhenmeter, mit Bergen und genau,
Gelände.
Gelände unterscheidet sich einfach komplett vom flachen Laufen auf Asphalt. Und deshalb spricht man da eben von Ultra-Trail-Läufen. Und auch da gibt es natürlich aber wieder Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Ultra-Trail-Läufe in den Mittelgebirgen. Ich glaube, da ist der Sachsen-Trail ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es natürlich auch noch den, wie heißt der in Thüringen? Helf mir mal kurz, der Südthüringen-Trail, danke. Oder auch Rennsteig ist zwar kein Trail, aber das ist ein Crosslauf, der zumindest Höhenmeter hat. Das heißt, diese Läufe sind prinzipiell wenig technisch. Eher oft haben die so kleine Single-Trails, flowig, ein bisschen wurzelig, haben auch viele Forstwege, sind gut für den Einstieg und dadurch, dass sie natürlich auch in der Regel auf die Länge der Distanz schon auch weniger Höhenmeter haben. Also Beispiel, Sachsen-Trail hat 74 Kilometer und so roundabout, es schwankt von Jahr zu Jahr auch, so 2100, 2200 Höhenmeter. Das ist relativ wenig in dieser Ultra-Trail-Szene und von daher benötigt man natürlich auch für so einen Lauf deutlich weniger Zeit. Also ich glaube, da ist die letzte, also ich glaube, die Cut-Off-Zeit ist dann so nach 16 Stunden oder so.
Ja, vor allem in den Läufen im Mittelgebirge kommst du auch nicht so hoch wie in dem Alpingebirge. Also hoch meine ich mit den Höhenmetern. Also im Sachsen-Trail kommst du nirgendwo über 2000 Höhenmeter.
Nee, hey, da kommst du nicht mehr über 1100 oder so.
Ja, genau. Und wenn wir ins Alpine gehen, und da macht es schon einen Unterschied, ob man auf 1800 läuft, auf 2200 oder 2600. Allein ja. Von der Luft, von der, sag ich mal, Sauerstoff, von dem Druck und zu atmen, wird es auf jeden Fall schwieriger, aber auch vom Gelände her. Das Gelände wird steiniger, hängt natürlich auch, wo man sich befindet, ob man in den österreichischen, deutschen Alpen sind oder in den Pyrenäen, das ist dann total spezifisch. Aber das Gelände wechselt von Startort, Flachstraße bis dann schöne, flowige Feldwege bis total steinig und technische Wege.
Ja, und da hast du eigentlich auch schon genau den zweiten Unterschied angesprochen bei diesen Ultra-Trail-Läufen. Also wir haben einmal die Mittelgebirgstrails, kann man sagen, und dann eben die Ultra-Trail-Läufe im alpinen Gelände. Und du hast schon die ganzen Anforderungen oder die Herausforderungen da auch genannt. Und deshalb benötigt man da auch in der Regel mehr Zeit. Also 74 Kilometer Sachsen-Trail mit 2200 Höhenmetern, schaffe ich in, ich sage jetzt einfach mal, 10 Stunden. Und bei einem Zugspitz-Ultra-Trail, der ungefähr die gleichen Kilometer hat, aber mit 3.000, 4.000 Höhenmeter, brauche ich natürlich dementsprechend auch länger Zeit auf den Beinen. Also das muss ich dann eben auch trainieren. Und das heißt, da hat man eben auch schon mal Unterschiede, je nachdem, wo ich mich befinde. Und du hast schon ein, was auch gut angesprochen, Pyrenäen, ist dann noch mal noch technischer, noch anspruchsvoller. Das heißt, da kann es natürlich auch mal sein, dass ich auf so einen Ultra enorm viele Höhenmeter habe oder Garda Trentino Trail am Gardasee, extrem anspruchsvolle Wege, viel Geröll, lockere Steine. Also da muss man dann auch immer noch unterscheiden, wie du sagst, in welchem Gebirge bin ich auch.
Ja, na klar, man muss es unterscheiden. Vor allem für einen Ultra Trail im alpinen Gebirge ist auch das Equipment komplett anders, wenn man flach läuft. Also man kann, wie oft wir erlebt haben, dass es im Tal plus 30 Grad ist, auch neuestes Beispiel auf Gran Canaria. Und oben, obwohl es nicht so hoch ging wie man in Alpin, hier ist trotzdem da Wind, Sturm und 3-4 Grad hatten. Also Wenn man nur flach läuft, beispielsweise Biel, kann man es relativ gut einschätzen. Sagt, okay, klar, mit der Zeit ändert sich die Temperatur, Mittagshitze und. Aber dennoch, man kann es relativ gut kalkulieren. Und im Gebirge ist es ein bisschen tricky.
Und da ist eben auch nochmal ein Unterschied, ob ich eben beim Piz Alpine Trail auf den Gletscher hochgehe oder beim Sachsen Trail auf dem Fichtelberg. Also da haben wir halt auch nochmal 2000 Meter dazwischen. Und da kann man sich vorstellen, am Gletscher ist auch natürlich ein Gletscher, da brauche ich Grödel. Also das sind diese Spikes, die ihr vielleicht schon kennt, die man sich so unter den Schuh schnallen kann. Die sind da dann auch Pflicht. Sowas hat man dann bei einem Sachsen Trail eben nicht, weil da habe ich keinen Gletscher.
Du brauchst beim Sachsen Trail nicht mal stecken.
Nee, genau.
Das ist schon eine.
Ja, braucht man nicht. Es gibt viele, die damit laufen, weil es für sie leichter ist, weil es gibt natürlich ja trotzdem Anstiege. Aber es ist eben alles, ich sage ja immer, bestes Beispiel Mittelgebirge ist wellig. Mhm. Und wellig kann man, wenn man gut trainiert ist und fit ist und die Kraft hat, auch laufen. Aber das ist natürlich die große Herausforderung, dass man da eben Anstiege joggen kann und das auch auf so eine lange Distanz dann durchhält. Aber das unterscheidet sich halt schon extrem von auch einem Zugspitz-Ultra-Trail 100 Kilometer. Da kann ich halt, also wir reden jetzt ja von der breiten Hobbymasse, eben nichts mehr hochjoggen. Wenn ich da auf dem Osterfelder Kopf hochmache, dann ist da nicht mehr viel mit Joggen, sag ich mal so. Und dann, wir bleiben mal noch bei dieser Ultra-Trail-Geschichte, gibt es noch eine dritte Sache, und das hast du anfangs ja schon mal so angeteasert mit dem Eiger, gibt es eben dann noch die Ultra-Trail-Läufe, die auch ab 100 Meilen schon in Richtung so Extremsport gehen, Mehrtagesrennen bis Wochen gibt es auch. Also da reden wir zum Beispiel vom Eiger 250, Swiss Peaks 330 oder jetzt neu Swiss Peaks 660 Kilometer. Da hat man 14 Tage für Zeit. Und ich glaube, da reden wir schon eher von Extrem-Ultra-Trail-Läufen, bei denen einfach dann auch irgendwann andere Faktoren reinspielen, wo das, finde ich, über die reine Ausdauer und Fitness hinausgeht, weil man dann mit Sachen konfrontiert wird wie Müdigkeit, Schlafentzug, Verpflegung, Navigation und.
Also für mich, ich habe es mir so klar abgegrenzt, für mich ist diese Kategorie, die du gerade gesagt hast, extrem ultra, ist es immer, wenn, sage ich mal, 80-90% oder alle eigentlich Schlaf benötigen. Also wo es eine
Strecke ist. Ja, also schon so ab 100 Meilen dann, würde ich sagen.
UTMB ist so eins, wo ich sage, man kann da schlafen, aber die meisten schlafen nicht und die Profis eh nicht, weil der relativ nicht technisch ist und relativ schnell als 100 Meiler. Sogar knapp, glaube ich, über 100 Meiler. Den würde ich noch in der Ultra-Trail-Kategorie einordnen, aber alles, was drüber ist, also wirklich diese Komponente Schlaf, wo du sagst, okay, es geht nicht ohne. Ich muss mich 5 Stunden hinlegen. Ich muss, und das nicht nur, weil du irgendwo hinten im Feld bist, letztes Drittel oder so, sondern weil bis auf vielleicht 3-4 Profis es jeder macht. Da ist es, glaube ich, genau die Grenze. Aber grundsätzlich die Grenze zwischen 100 Meilen und danach kommt eigentlich nur das extreme 200 Kilometer. Es gibt, ich weiß nicht, ich kenne keinen Lauf, der genau 180 Kilometer ist beispielsweise, wo es genau richtig tricky sein wird. Mhm. Sondern dann ist es wirklich extrem.
Ja, genau, es wird ja dann einfach, es gibt nicht mehr so viele Events, die dann so, keine Ahnung, ja, wie du sagst, 180 Kilometer haben oder 190 oder so, weil das sind ja dann oft, dann gibt es halt 250, 350 und dann gibt es noch ja. 400 und 600 so.
Und nur kurz zur Einordnung, man sagt, okay, 160 Kilometer, ja, braucht man nicht schlafen, aber dann 20 Kilometer mehr, aber man darf nicht vergessen, erstens, man hat schon 160 Kilometer in den Beinen, das ist so wirklich das Limit, wo man sagt, okay, ich könnte schon eher schlafen und diese zusätzlichen 20, 30 Kilometer ist nicht, die laufe ich mal in 3 Stunden weg, sondern diese 30 Kilometer, wenn
kann
du
auch 9 Stunden dauern.
Genau, ja. Genau, wenn du gut bist, hast du da, weiß nicht, einen 4 km/h, 5 km/h Schnitt, wenn das noch ganz okay ist, vom Terrain her, aber gehen wir mal davon aus, wie Susi sagt, du brauchst für diese 30 8 Stunden und dann ist 8 Stunden eine ganz, ganz andere Nummer.
Exakt. Und ich fand es nochmal witzig, dass du sagst, so beim UTMB würde ich noch nicht mit Schlaf rechnen. Ich meine, hello, ich habe ja geschlafen, aber ich verstehe, was du meinst, weil ich das wiederum beim Garda Trentino Ultra, das waren ja auch 100 Meilen, da haben wir ja auch nicht geschlafen. Da habe ich es geschafft, diese 2 Tage durchzuhalten, was mir beim UTMB nicht gelungen ist. Also das ist natürlich auch eine absolute individuelle Entscheidung. Viele machen dann Powernaps, aber ich weiß, was du meinst. Man muss es noch nicht, aber wenn man ab einer gewissen Kilometerzahl, wo wir wirklich so ab 250 und länger sprechen, dann musst du schlafen, weil dein Körper kann nicht 4, 5, 6 oder 14 Tage ohne Schlaf und körperliche Anstrengung unterwegs sein. Das wird einfach nicht funktionieren. Da wirst du ja tot umfallen.
Deswegen ist das ein großes Fragezeichen, wie die Leute das bei Backyard Ultra machen, die 3 Tage wach sind.
Ja, absolut. Ja, ja, ich meine, das ist natürlich, das wäre wirklich mal spannend, mit so jemandem zu sprechen. Es gibt aber eben auch Leute, die können natürlich auch besser mit Schlafentzug umgehen. Maggie ist so jemand und ich kann es eben nicht. Also da ist natürlich auch viel so genetische Veranlagung vielleicht und aber es ist spannend, ja.
Wäre es ein Studiengebiet, wenn einer eine Masterarbeit schreibt, auch individuell und Teilnehmergruppe, mal solche Teilnehmergruppe, wie wir es haben, mit einem geregelten Arbeitsalltag, also sprich wirklich abends normal nachts schlafen, gegenüber von den Leuten, die Schichtwechsel haben. Das würde ganz interessant, weil die kennen genau dieses und noch krasser, es gibt ja viele Schichtmodelle, kleiner Exkurs, aber ich kannte Freunde, die 2-2-2-Schichtmodell hatten, also 2 früh, 2 spät, 2 nacht, wo dein ganzer Schlafrhythmus komplett im Eimer ist. Also, falls sich jemand berufen will, findet oder ein Masterthema sucht, hier eins geleakt.
Ja, es ist also zu diesen Ultraläufen zu forschen oder so Studien zu machen, gerade zu diesen extrem langen Distanzen oder diese Backyard-Ultra-Geschichte, wo die da 3-4 Tage am Stück eben gar keinen Schlaf haben, das ist mega spannend. Also was passiert da im Körper und was spielt da auch der Kopf und die mentale Komponente mit rein? Aber bevor wir uns da jetzt zu sehr verkünsteln, würde ich mal sagen, anhand unserer Fragen, die ich so rausgepickt habe und die ich auch noch so formuliert habe, hangeln wir uns mal so ein bisschen durch dieses Thema Ultralaufen Anfang durch. Aber ihr habt jetzt schon mal gemerkt, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ihr habt gehört, es gibt so viele verschiedene Ultraläufe. Und das hilft euch vielleicht auch schon mal so selber einzuordnen und zu verstehen, auf was es da vielleicht ankommt. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir teilen das mal auf in 2 Beispielkategorien, weil daran ist es oft besser zu erklären oder die Fragen besser zu beantworten, weil sonst müsste man bei jeder Frage sagen, naja, es kommt ja drauf an, was du machst. So. Und deshalb haben wir uns einmal mal einen Ultralauf hergenommen auf einer flachen Straße zwischen 60 und 80 Kilometer und einen Ultra-Trail-Lauf auch zwischen 60 und 80 Kilometern und Höhenmetern sagen wir irgendwas zwischen 2.000 und 4.000 oder so, was so eine so Zugspitz-Ultra-Trail, glaube ich, 68 Kilometer mit, weiß ich nicht, 3.000 Höhenmeter vielleicht passt. Und daran versuchen wir das mal zu erklären. Wir lassen jetzt mal diese ganz langen Kanten, diese Extremläufe mal raus und wir lassen auch mal wirklich so die 45-Kilometer-Läufe raus. Also schon so gute Anfänger-Ultras, könnte ich sagen. Vielleicht widersprichst du mir da auch gleich.
Anfänger-Ultras, finde ich auch geil. Eigentlich naja, darf also, es diesen Begriff nicht geben, weil das ist genau.
Einstiegs-Ultras.
Genau.
Einstiegs-Ultras, so, ihr wisst aber, was ich meine. Genau, also ein Ultra, mit dem man anfangen kann. Weil irgendwann, wenn man sich entscheidet, einen Ultra zu laufen, muss man sich ja für irgendeine Distanz entscheiden. So, und jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Ich interessiere mich für Ultraläufe. Welche Voraussetzung muss ich jetzt mitbringen, damit ich überhaupt sowas erstmal machen kann?
Also ganz wichtig ist, wenn wir im Thema Ultra laufen sind, ihr werdet, ich hoffe, ihr werdet keinen 14-Wochen-Plan finden im Internet. Es ist ein bisschen komplexer als ein Marathon, Halbmarathon-Vorbereitung, weil es einfach viel, viel länger ist. Also es ist utopisch zu denken, okay, ich laufe so ab und zu 10 Kilometer und jetzt in 14, 20 Wochen laufe ich meinen Ultra. Das ist wirklich Utopie und ich glaube, jeder, der das verkaufen will, also ihr seid damit auf jeden Fall nicht gut beraten, so kurze Zeit. Also
kann ich da kurz was sagen?
Ja, klar.
Ja, nur zum Beispiel, wenn ich komme ja schon mit einer gewissen Erfahrung. Also ich habe ja 10 Jahre Lauferfahrung und mittlerweile über 7 Jahre Ultraerfahrung mit wirklich auch langen Distanzen. Wäre für mich so ein 14-Wochen-Plan für so einen Lauf dann eher geeignet oder überhaupt geeignet, weil ich das gerade mal so überlege, ich fange ja nicht von null an, sondern ich bin ja schon die ganze Zeit im Training.
Das Thema ist, wenn du sagst, okay, ich will einen 14-Wochen-Plan, der, sagen wir mal, die letzten 14 Wochen, die letzten 3 Monate, nehmen wir 3 Monate, ist immer gut, die richten sich dann schon eher in die Spezifikation deines Wettkampfes an. Also, alles, was davor ist, die Grundlage, die machen alle gleich. Das ist, ob du jetzt Marathon läufst, ultra wichtig ist Grundlage, was ich gesagt habe. Und das ist dann auch egal, ob du jetzt Straßenlauf machst oder einen Trail. Eine Grundlage, eine gewisse, sag ich mal, Fitness in Anführungszeichen, weil das sich so anklickt, ja okay, ich bin fit. Aber was du sagst, eine Ausdauer. Und erstmal sind wir im ganz allgemeinen Bereich. Danach kommen wir in die Spezifikation und das heißt, okay, wenn du speziell in die Bergen bist, dann brauchst du einen Trainingsplan, der genau für die Berge ausgerichtet ist und nicht einen Trainingsplan für Biel.
Ja, genau, aber ich könnte ja schon mit so einem Plan gut arbeiten, weil ich ja die komplette Ausdauer schon mitbringe und mich eigentlich nur spezifizieren muss. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Also für mich jetzt, also wirklich in meinem Fall, meinem persönlichen Susi Lehmann-Fall?
Grundsätzlich ja, weil du wirklich durch deine Challenges und auch durch deine Erfahrung schon ganz viel mitbringst, was viele noch aufholen müssen.
Ja.
Aber man darf es auch nicht vergessen, du hast auch nicht von heute auf morgen mit Ultra angefangen, sondern wir haben wirklich klein angefangen mit, okay, 10 Kilometer haben wir eigentlich übersprungen, das muss man schon ehrlich sagen.
Ja, gut, also 10 Kilometer im Training haben wir schon gemacht.
Ja, im Training, aber als Wettkampf, das kam irgendwann dann danach, weil schnell lag uns nicht mehr so richtig. Aber Halbmarathon, Marathon und davon nicht wenige. Und dann ging es mal in eine Ultra-Distanzen.
Ja, genau, und was muss ich jetzt halt mitbringen, wenn ich quasi meinen ersten Ultra laufen will? Also welche Voraussetzungen brauche ich jetzt dafür? Weil du hast zwar gesagt, okay, mit dem Trainingsplan, das wird nichts, aber das ist ja noch nicht die Antwort auf die Frage, welche Voraussetzungen ich jetzt brauche als Person.
Also um ganz sicher zu gehen, solltest du schon ganz Marathon-Erfahrung haben. Also ganz sicher zu gehen, sagen, okay, ich kann eine gewisse Zeit auf den Beinen zu sein. Also sprich, 3 Stunden, 4 Stunden zu laufen ist für mich eigentlich kein Problem. Das ist schon mal so ein Fakt, weil ein Halbmarathon, ja, könnte funktionieren, aber jetzt hier großes Aber, dann bitte keine 60, 70, 80, sondern wirklich dieses knapp drüber Marathongrenze. Aber grundsätzlich zu sagen, okay, ich habe kein Problem mit 3, 4 Stunden auf den Beinen zu sein, ich kann das gut durchlaufen. Die Frage, ob es jetzt schnell oder langsam ist, ist erstmal dahingestellt. Aber das ist sozusagen Pi mal Daumen. Und dass man sagt, okay, ich habe schon Erfahrung. Ich habe schon auch Erfahrung in Verpflegung. Weil je länger die Distanz ist, umso wichtiger wird die Verpflegung. Wir sagen ja schon, auch bei den kürzesten Distanzen ist sie sehr wichtig, aber später ist es entscheidend.
Und meinst du, es gibt so eine Zahl, die man sagen kann, so viele Marathons musst du gelaufen sein?
Schwierig. Vielleicht sind Leute nicht den Wettkampftypen und sagen, okay, ich mache nur 2 Marathons im Jahr, was eigentlich ganz okay ist, was so normal ist. Und dann kannst du nicht sagen, okay, du brauchst 6 Marathons, dann musst du 3 Jahre warten. Also
ich meine, prinzipiell ist ja schon mal so, dass man sagen kann, dass Bänder und Sehnen einfach lange brauchen, um sich anzupassen. Also Herz-Kreislauf ist ja was sich schnell anpasst an diese Umfänge, die man steigert. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist ja, und das geht ja schon auch ab Marathondistanz los, dass man sich nicht verletzt, weil man zu schnell diese Umfänge steigert. Und das ist ja die Kunst, so diese Balance zu halten, zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich zwar so fit an sich, also ich traue mir das zu, aber ist mein Körper eigentlich schon bereit? Das finde ich ist auch was klar. Das kannst du nicht beantworten, auch ich nicht, weil das ist ja auch sehr individuell.
Natürlich nicht nur auch, was noch bereit sein muss, ist auf jeden Fall deine Zielsetzung und dein Umfeld. Man muss auch klar gehen, dass man mit einem Ultratraining natürlich mehr Zeit aufwendet. Das ist halt, da reicht dir nicht eine 4 Stunden in der Woche rein laufen aus, eine 5 Stunden, dann kommst du schon an die 8, 9, 10 Stunden Grenzen ran und vor allem, wenn du auch in den Bergen laufen willst. Mhm. Also da ist ein Sonntag, ein Long Run in Anführungszeichen mit 3 Stunden Berge ganz normal. Und auch 4 Stunden, 5 Stunden Berge, das ist ganz normal.
Ich kann ja sagen, wie du es immer bei mir auch machst mit dem Trainingsplan, da habe ich eben auch mal Montag 2 Stunden im Plan stehen am Berg. Ich meine, das sind zwar am Ende nicht viele Kilometer, weil ich ja viele Höhenmeter auch mache. Da habe ich dann vielleicht mal auch nur in Anführungszeichen 12 oder 13 Kilometer, vor allem jetzt im Winter, wenn dann die Wege auch verschneit sind und man einfach viel länger braucht. Und dann hat man irgendwie 1000 Höhenmeter noch gemacht. Aber das sind dann, das war der Trainingsplan für Transgran Canaria, also für die 126 Kilometer. Da musste ich schon unter der Woche, waren so 2 Stunden normale Einheiten auch. Also das ist ja das, was man auch dann im Kopf sich so immer sagen muss. Früher, in Anführungszeichen früher, waren 2 Stunden unser Sonntags-Longrun. Und jetzt ist das für mich eine relativ normale Einheit unter der Woche. Und wie du sagst, das muss man erstmal unterbekommen.
Ja, das ist so wie mit dem Fahrradfahren. Wenn du wirklich in Trails, in die Berge gehst, da brauchst du ja erstmal eine Zeit lang hinzulaufen, auch wenn es vielleicht nur 10. Wir haben das Glück, wir wohnen ja direkt in den Bergen. Also wir, aber trotzdem laufen wir 10 Minuten hin. Bis du da hoch bist, bis du runter bist, ist es ganz, ganz locker, 2 Stunden, 1,5 Stunden. Easier. Locker, als du deine Sonnenspitz-Challenge gemacht hast, 1,40 die Regel, 1,50.
Ja, also wenn ich schnell war, genau, Schlawiner-Challenge waren, glaube ich, so 1,5 Stunde. Ja. Aber das war dann meistens direkt unten vom Fuße des Berges hoch und runter. Ja. Und da bin ich ja schon immer auch den schnellen Forstweg runtergelaufen. Ja. Und ja, wie du sagst, du hast schnell mal 1,5-2 Stunden in den Bergen. Also wir reden jetzt von diesen Trails, hast du halt super schnell mal gemacht. Und da hast du am Ende eben nur ein paar Kilometer mit ein paar Höhenmeter eigentlich gemacht und denkst dir so, okay, so viel war das jetzt gar nicht.
Und das ist es. Das ist aber auch ein großer Unterschied zwischen jemandem, der flach laufen will. Der braucht das vielleicht nicht. Der kriegt das vielleicht ein bisschen mit weniger Stunden Einsatz hin, was aber natürlich auch wichtiger ist, weniger. Man darf es auch nicht vergessen, dass flache Läufe, auch Straße, mehr belastend sind für die Strukturen als ein Trail. Trail ist meistens weicher, Forstwege. Wir haben ja auch schon angesprochen, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Da kann man ruhig länger vom zeitlichen, vom Kilometer wird es nicht länger sein. Das hat ja Susi auch klar gesagt. Aber länger sich in diesem Umfeld, sage ich mal, sich befinden, als wenn man sagt, okay, ich bereite mich auf 100 Kilometer Biel vor. Da muss man schon eher aufpassen, hey, ich kann 30 Kilometer Läufe oder 40 Kilometer Läufe an einem Wochenende kann man vielleicht machen, aber dann ist das eine High-High-High-Intensity-Trainingseinheit, auch wenn du die nur locker machst, wo auch alles passen muss, Regeneration, aber auch wenn du da vielleicht nur 3,5 Stunden unterwegs bist, aber die Strukturen, diese dauerhaften Auftreten, ist eine komplett andere Belastung, wenn du sagst, okay, ich laufe mal heute 3 Stunden in Bergen, morgen 5 Stunden in Bergen.
Ja, das kann ich bestätigen, weil nach der Marathon-Challenge, da habe ich das ja im Prinzip so gemacht, natürlich in extremen Maße, aber da habe ich schon gemerkt, dass das für den Körper eine schon noch härtere Belastung ist, als wie gesagt, heute mache ich 2 Stunden Berg, morgen mache ich nochmal 2 Stunden Berg, dann habe ich nochmal einen flachen Lauf, weil da einfach viel mehr Abwechslung drin ist in dem Training. Also alleine die Trails wechseln sich ja schon ab. Auch wenn ich jeden Tag den Sonnenspitz gemacht habe, das war trotzdem immer anders als nur dieses Flache. Also körperlich habe ich das schon gemerkt, dass das Flache für die Strukturen tatsächlich noch eine härtere Nummer ist.
Ja, ist auf jeden Fall. Ist auch dann zu beachten, dass man den Körper nicht überlastet. Und der Trainingsumfang steigert sich, allein wenn man im Ultrabereich läuft, aber auch der Regenerationsumfang. Also wenn wir sagen, okay, netto habe ich zu einem Marathon-Trainingsplan irgendwie nur 3 Stunden mehr Training oder 4 Stunden mehr Training. Aber wenn du sagst, okay, die ganze Zeit, man braucht auch für diese 4-5 Stunden mehr Training auch mehr Regeneration. Da muss man auch mehr den Körper pflegen. Ganz einfach.
Mehr Schlaf dann auch, das zählt ja auch noch rein. Da muss ich mal 1 Stunde länger pennen, muss mich noch besser verpflegen. Also es braucht mehr, wie du sagst, Pflege für den Körper. Auch dann spielen andere Sachen mit rein, Yoga, Dehnen. Also man merkt es halt irgendwann, dass man einen Gegenspieler zu diesen harten, in Anführungszeichen, Einheiten braucht, die man halt da schrubbt, also dieses Kilometer- und Höhenmeter sammeln. Also wir können jetzt nochmal zusammenfassen, aber Voraussetzung, man braucht auf jeden Fall eine extrem gute Grundlagenausdauer und sollte im besten Fall schon Marathonerfahrung mitbringen. Wir können das jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Ich meine, als ich memeinen ersten Ultra gelaufen bin, habe ich, glaube ich, 5 Marathons gemacht. Und ich glaube, bei dir war das dann ähnlich, oder? Als du den ersten Ultra gelaufen bist.
Ja.
Wir waren ja so immer gleich auf, wo wir angefangen haben. Und jahreszahlmäßig bei uns, wir haben 2012 habe ich ja überhaupt mit dem Laufen wieder angefangen. Dann hatte ich ein halbes Jahr so eine Pause, weil ich im Ausland war. Und dann aber direkt ja wieder 2013 direkt wieder losgelegt und 2014 der erste Halbmarathon. Der Marathon der erste 2015, das war bei dir ja genau gleich. Und dann den ersten Ultra war 2017. Das heißt, zwischen dem ersten Marathon und dem Ultra lagen 2 Jahre. Und das war aber auch beim Fichtelberg Ultra 56 Kilometer mit 1700 Höhenmeter. Und ich weiß noch, dass wir beide dann damals gesagt haben, ja, also das trauen wir uns wohl schon zu, weil das im Vergleich zum Marathon eben gar nicht so viel mehr ist, diese 14 Kilometer halt noch on top.
Genau, irgendwie so in der Art war es. Ich habe relativ zeitnah auch den Stubai Ultra Trail gemacht, aber du hast es, glaube ich, richtig zusammengefasst.
Ja, ich habe es, glaube ich, noch gut im Kopf, weil ich es, glaube ich, letztens nochmal nachgeguckt habe, wann das eigentlich so losging mit den Ultras. Aber das ist halt auch keine pauschale Aussage, weil das kommt ja auch immer darauf an, wie viel Erfahrung jemand vielleicht auch schon aus anderen Sportarten mitbringt. Also wenn jemand ein extremer Bergsteiger ist oder Bergsport macht, dann bringt er natürlich schon extreme Fitness am Berg mit, wenn es um Trails geht. Ja. Oder jemand, der aus dem Rennradsport kommt oder Fahrrad, Mountainbike, der bringt ja auch schon eine gewisse Erfahrung mit.
Genau. Und eine Sache wollte ich auch sagen, weil wir vorhin geredet haben oder besprochen haben, ja, das Training wird steigern. Das auf jeden Fall. Aber wichtig ist auch zu sagen, du wirst dann auch nicht 7 Tage die Woche laufen. Also manche können das ab für einen gewissen Zeitraum. Ob das dann gesund ist, ist eine andere Frage. Also beispielsweise Susi hat einen relativ stabilen Körper und das sind auch bei den meisten weiblichen Zuhörern oder weiblichen Athleten, die sind da stabiler, sage ich mal. Ist auch ganz, ganz normal. Als Mann wiegst du halt auch ein bisschen mehr. Und wenn du eh noch ein schwerer Läufer bist, dann musst du noch mehr aufpassen. Also 7 Tage laufen ist also bei mir no way eigentlich. 6-mal, 5-mal, also es geht runter auch bis 4-mal laufen. Darunter sollte es aber dann nicht sein. Also 4-mal laufen kriegt man schon eine ganz gute Mischung zusammen. Wenn man dann nochmal einmal Rad nimmt, eine andere Ausdauersportart, ist das optimal. Oder man sagt, okay, das ist natürlich super individuell, aber auch 4-mal laufen und 2-mal intensives Krafttraining, überragend.
Aber wie viel Vorbereitungszeit sollte ich denn jetzt für diesen ersten Ultra einplanen? Also wir sind ja weg von diesen klassischen 12 bis 14 Wochen Marathon-Standardplänen. Was muss ich jetzt einplanen, wenn ich das jetzt vorhabe? Grober Zeitraum.
Natürlich, es hängt natürlich wieder ab, was für einen, aber lass mal bei unserem Beispiel bleiben. schwierig auf eine Zahl festzulegen, aber man sollte wirklich ein halbes Jahr darauf vorbereiten. Also ein halbes Jahr kann man sagen, okay, mein Event, mein Highlight ist Punkt X und da sollte ich mindestens ein halbes Jahr Zeit lassen.
Ja, also für die Beispiele, die wir gerade genannt haben, diese 60 bis 80 Kilometer.
Wenn wir sagen, okay, wir trainieren für einen Zugspitz, was Mitte Juni, Juli ist, spätestens Anfang Januar, würde ich sagen. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört und ihr macht den Zugspitz und ihr seid davor nicht so viel gelaufen, wird es eng, weil hat auch Hintergrund, man nimmt auch die ganze Marathonvorbereitung mit, also die ganzen Stadtmarathonläufe sozusagen, wo man sich auch nochmal ein bisschen mal ein besseres Training oder einen Trainingswettkampf haben kann, ist halt ganz, ganz angenehm. Und deswegen 6 Monate würde ich schon intensives Training machen. Das heißt, ich muss nicht die ganzen 6 Monate in den Bergen sein. Wenn wir sagen, okay, wir machen den Traillauf in den Bergen, auf gar keinen Fall. Also die ersten Monate, was ich gesagt habe, Grundlage, vor allem im Winter, dann könnt ihr auch gerne Langlaufen machen. Also alles, was sozusagen deine Ausdauer erhöht, immer gerne mit. Also da würde es auch ausreichen für den Anfang. Ich mache mal vielleicht 3-mal die Woche Laufen, gehe noch 2-mal auf die Rolle und mache 1-mal Langlauf beispielsweise. Oder ganz andere Geschichte, ich gehe 2-mal Laufen, ich mache aber dafür 3-mal Skitouren und trainiere sozusagen. Also wir befinden uns sozusagen in der ersten Hälfte, wir sagen erste Hälfte, die 3 Monate, in komplett im allgemeinen Bereich. Das heißt aber nicht, dass wir auch keine Intervalle machen. Das gehört, ist also, da gehen wir wirklich direkt tief rein. Aber ich sage, wir erhöhen sozusagen unsere Motorkapazität. Wir machen den Motor groß, damit wir später effizient arbeiten können.
Okay, also ein halbes Jahr Vorbereitung ist schon mal ein guter Richtwert. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage. Ich fange ja nicht gleich an, im Januar 50 Kilometer im Training zu laufen oder 30. Wie steigere ich die Umfänge jetzt am besten? Lass uns da gern auch wieder bei unseren beiden Beispielen bleiben. Sagen wir mal, fangen wir mal an mit dem flachen Ultra. Also wie kann ich mich da jetzt hinsteigern, ohne dass ich mich natürlich auch verletze und dann ja nicht laufen kann?
Natürlich ist auch immer die Frage, von welcher Basis du kommst. Also man kann ja immer diese 10%-Regel, die ist eigentlich, die man überall liest, auch in jeder Marathonvorbereitung, kann man natürlich auch ein Ultra ansetzen, weil einfach wir nicht nur 14 Wochen trainieren, sondern ein halbes Jahr sind 26 Wochen. Also die wird auch auf jeden Fall länger. Also man kann seine Umfänge immer innerhalb von 3 Wochen immer um 10% steigern und dann mal in der Ruhewoche mal ein bisschen zurückgehen und dann auf einem neuen Niveau anfangen. Beispiel, weil ihr wollt ja bestimmt konkrete Zahlen wissen. Wir sind im guten Training, wir haben kein Problem, fangen wir mal mit einem 20-Kilometer-Lauf an, brauchen dafür vielleicht 2 Stunden. Dann die Woche drauf gehen wir auf einen 24-Kilometer-Lauf, knapp unter 2,5 Stunden. Dann machen wir vielleicht einen 26-Kilometer-Lauf und dann machen wir eine ruhigere Woche und gehen dann wieder zurück auf 24, 28, 30. Machen wir wieder eine ruhigere Woche. 20, dann 26, 32, 34 und so weiter.
Genau, so das wäre ja jetzt bei einem Traillauf, Ultra-Trail, wären das schon auch immer recht lange Zeiten, die man da unterwegs ist.
Genau, beim Ultra-Trail, wirklich im Trail, dann machen wir es natürlich nicht anhand der Kilometer fest, sondern anhand der Zeit, die du dich in den Bergen befindest. Wobei man auch bedenken muss, ein Ultra-Trail-Läufer muss nicht jede Einheit in den Bergen machen. Das ist auch wichtig. Wir sind ja am Anfang, was ich gesagt habe, im Allgemeinen. Also, wenn wir sagen, okay, wir bereiten uns für Juni, Juli auf den Wettkampf vor, was ist problematisch im Winter? Dann kommt einfach nicht so hoch. Es liegt überall Schnee. Und dann kann ruhig auch einer, der für einen Ultra-Trail-Lauf sich vorbereiten möchte, kann auch einfach flach laufen. Und das tut auch mal gut. Es tut auch gut, lange auszuhalten. Es tut gut, Geschwindigkeit aufzubekommen. Also, und dann später, wenn man sagt, okay, wenn man es abschätzen kann, wie das Wetter ist, wie das Wetter in den höheren Lagen ist, dann kann man sagen, okay, wir switchen auf Kilometer, wir switchen auf die Zeit um, die du dich in den Bergen oder in den Bergen oder im Trail verbringst. Was auch wichtig ist, lieber ein Lauf flach unten im Tal, wo man sicher sein kann, okay, heute ist vielleicht ein bisschen kalt, aber es ist nicht stürmisch, es ist nicht windig, weil Worst Case immer ein Szenario im Training ist, immer krank zu werden. Also Worst Case in Anführungszeichen ist es normal, aber lieber sagen, okay, vor allem in der Zeitraum, ich habe ja nichts zu verlieren, ich muss nicht jedes Mal in die Berge, deswegen auch mal flach laufen.
Ja, zumal ja auch viele gar nicht immer in die Berge können, weil sie gar nicht da wohnen. Du hast schon gesagt, wir haben ja hier auch das Privileg, dass wir direkt am Berg wohnen und natürlich da auch im Winter immer mal an den Berg gehen können, wenn gerade mal nicht so viel Schnee liegt und? Oder die Bedingungen ganz gut sind. Aber nichtsdestotrotz schreibst du mir auch, und das kann ich ja vielleicht hier mal als gutes Beispiel so nennen, auch wenn natürlich meine Distanzen, die ich laufe, einfach noch länger sind, du schreibst mir immer flache Läufe rein.
Genau. Hat den Grund Abwechslung. Auch viele Profi-Trail-Läufer laufen auch flach. Wir machen auch viele Intervalle, um halt auch natürlich, wenn wir sagen, okay, du hast noch das Privileg, du kannst deine Zeit sehr gut einordnen, aber du gehörst, glaube ich, zu den wenigeren dazu, die so gut einordnen können, wo die sagen, okay, ich kann auch mal einen Dienstag mal für 3 Stunden rausnehmen beispielsweise. Wenn wir davon ausgehen, wir arbeiten normal Montag bis Freitag, haben eine ganz normale 9-to-5-Jobs, da ist es auch nicht möglich, auch wenn man in den Bergen wohnt, immer in den Bergen zu trainieren, weil wir gesagt haben, wir haben einen Anlaufweg, eine Stunde in den Bergen ist schwierig und wir wollen trotzdem trainieren. Also bleibt uns nichts anderes übrig. Es klingt gerade so ein bisschen negativ, ich bin gerade ein Fan von Straße, ich bin ein Fan von der Bahn und man muss immer sich im Kopf behalten, was will ich mit dem Training erreichen? Mit dem Training erreichst du nicht, ich simuliere meinen Wettkampf. Das heißt, wenn ich 5-mal die Woche trainiere, heißt es nicht, ich simuliere 5-mal die Woche meinen Wettkampf. Keine Frage, das ist, die Antwort dafür ist, was möchte ich erreichen mit dem Training? Was ist das Ziel? Was ist das physiologische Ziel? Wenn das physiologische Ziel ist, eine V2 Max zu erhöhen beispielsweise, muss ich nicht unbedingt in den Bergen. Da kann ich auch die Intervalle schnell auf der Bahn mit ganz kurzen Pausen machen. Ist das Ziel, ich möchte einfach schneller werden, ich will Tempo, Härte haben, dann ist es auch nicht, ich muss unbedingt in die Berge, sondern ich mache 5 Kilometer, 2x5 Kilometer in Best Effort. Also man muss sich immer hinterfragen, was ist das Ziel, was ist das Zeitmanagement oder die verfügbare Zeit, die man hat. Und danach richtet sich der Plan. Deswegen ist es hier auch immer von Vorteil, mit einem Trainer zu arbeiten oder sich den Trainingsplan mal im Vorfeld sich mal Gedanken zu machen, okay, das ist mein Zeitbudget, das kriege ich hin.
Ja, ich glaube, beim Ultralauf kann ich einen Trainer wirklich nur empfehlen, weil da wirklich dann irgendwann man steht vor der Herausforderung, dass man einfach dann erhöhte Umfänge irgendwann hat, die man in sein Tages-Daily-Business einfach mit integrieren muss. Und das ist einfach schwer. Und ich muss sagen, ich bin immer froh, wenn ich dann wieder meinen Trainingsplan von dir habe, wo ich dann eben sehe, okay, Freitag steht 2,5 Stunden Berg drauf, Mittwoch steht ein Bahntraining drauf, Sonntag ist der lange Lauf. Dann kann ich mich einfach schon viel, viel besser organisieren, weil das Problem ist, wenn ich diesen Plan nicht habe, dann weiß ich aber trotzdem, dass ich das alles machen muss. Also ich muss vielleicht keine Bahnsprints machen oder so, aber ich muss auf jeden Fall in den Bergen sein. Und wenn ich jetzt für Trails trainiere, brauche ich auch das Training im Gebirge. Also ich brauche einfach das Downhill-Training, die Technik und ich muss einfach auch meine ganze Struktur und Muskulatur auf Uphill zum Beispiel vorbereiten. Und dann würde mich das unter Druck setzen, wenn ich das dann versuche, so irgendwie so reinzuschieben und zu sagen, jetzt muss ich ja irgendwie nochmal 4 Stunden oder vielleicht auch 5, was ist eigentlich das Beste, dann kann man sich auch sehr schnell vertun einfach und dann macht man irgendwie vielleicht viel zu viel oder zu wenig. Und ich glaube, die größte Angst ist aber bei den Einstiegs-Ultras, wenn man den ersten läuft, ist ja die größte Angst eigentlich, dass man das nicht schafft, dass man diese Distanz nicht schafft. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch viel zu viel macht und sagt, ich muss jetzt morgen schon 30 laufen und Freitag auch nochmal 30. Und deshalb wäre dann nämlich auch gleich mal meine Frage, die nehme ich mal vorweg. muss man im Training oder empfiehlst du das, im Training schon mal eine Ultradistanz gelaufen sein? Also wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, zwischen 60 und 80 Kilometer, gerade wenn es Richtung 80 Kilometer geht, könnte man ja auch sagen, ja, dann laufe ich im Training mal 50 oder 60. Was hältst du davon?
Sowas muss immer gut vorbereitet werden und gut nachbereitet. Das ist die Frage. Also wenn einer sagt, okay, ich brauche das mental, ich brauche das für den Kopf, soll er es machen gerne. Aber wie gesagt, es muss gut vor- und nachbereitet werden. Aber grundsätzlich ist es nicht nötig. Also man muss sich immer hinterfragen, was ist der physiologische Reiz hier und kriege ich diesen physiologischen Reiz auch anders hin? Beispielsweise anders hin ist ein Samstag-Sonntag-Training. Also ein hartes Samstagstraining mit 3x250 Höhenmeter im Best-Effort-Tempo. Vielleicht ist man da nur 2 Stunden unterwegs, 2,5 Stunden und dann am Folgetag irgendwie 40 Kilometer in den Bergen. Dann hat man eine Vorbelastung. Dann braucht man nicht unbedingt den 60 Kilometer Berglauf, weil man darf auch nicht vergessen, wenn wir vom Wettkampf reden, reden wir auch immer, das ist unser Highlight. Dafür ruhen wir uns aus. Dafür tapern wir. Davor machen wir so gut wie nichts oder so wenig wie möglich. Danach haben wir Ruhe. Danach ist es eigentlich egal, ob ich jetzt 3, 4, 5, 6 Tage Pause mache. Und wenn man einen 60-Kilometer-Lauf machen will im Training, muss man sich immer noch die Konsequenzen machen, okay, diese 20 Kilometer im Vergleich zu einem 40-Kilometer-Lauf oder 35, sage ich mal, die sind nicht wie die ersten 20 Kilometer. Die Belastung ist sehr exponentiell. Also man kann ja nicht einen 60-Kilometer-Lauf von der Struktur und von der Belastung wie einen 20- und 40-Kilometer-Lauf vergleichen. Das heißt, dieser 60-Kilometer-Lauf wird dich um einiges mehr Kraft und mehr Regenerationszeit brauchen, als statt diese Kombination von 20 und 40. Und wie ich anfangs erwähnt habe, man muss sich immer die Frage stellen, was bringen mir die 20 Kilometer, wenn wir in unserem Beispiel bleiben, noch on top, was das für einen physiologischen Effekt ist. Und meistens, ich sage, bin mir da sehr, sehr sicher, auch nach Studien belegt, dass diese 20 Kilometer einfach für den Kopf gut sind. Dass man sagt, okay, Haken dran, ich habe einen 60-Kilometer-Lauf gemacht, ich kann auch einen 70 machen. Aber grundsätzlich brauchst du das nicht. Das ist ähnlich wie beim Fahrradfahren, man braucht keine 200 Kilometer Ausfahrt. Und beim Marathonlaufen ist es ja auch ähnlich. Man läuft ja auch einen Marathon, man sagt immer 30, 32 Kilometer, aber es gibt genügend Beispiele, die mit 28 oder mit 31er super Zeiten laufen. Es ist wirklich individuell und man braucht es nicht. Man ist wichtig, es ist ja nicht die eine Trainingseinheit, die dich besser macht, sondern die Masse oder die Menge der Trainingseinheiten und die müssen zusammen abstimmen.
Jetzt hast du dich ja in dem Beispiel auch auf die Berg-Ultras bezogen, mit den 20 Kilometern, zum Beispiel 3x200 Höhenmetern und dann eben am nächsten Tag nochmal diese Belastung. Wie könnte das dann beim flachen Ultratraining aussehen?
Relativ ähnlich. Anstatt Höhenmeter die Belastung, einfach mal schnelle Läufe, G1, G2, Wechselläufe, solche Geschichten, mal einen Tag davor wirklich die Belastung draufgehen und sagen, okay, ich mache hier vielleicht auch Hill Reps, mal 1,5 Stunden solides Training in Anführungszeichen mit hochpulsigen Intervallen machen und dann am Folgetag was Ruhiges machen und was Längeres anstatt einen ganz ruhigen langen Lauf.
Also, dann hätte ich noch eine Frage, die sehr viele auch umtreibt und wo es, glaube ich, auch wieder kein richtig und falsch gibt. Und zwar, trainiere ich lieber nach Puls oder nach Pace?
Eine wichtige Komponente hast du vergessen, Gefühl.
Gefühl. Trainiere ich nach Puls, Pace oder Gefühl?
Ist immer unterschiedlich und am besten nach allen. Klingt irgendwie doof, aber ist halt so. Es gibt ja noch Leute, die einen Stride haben, also ein Wattmessgerät fürs Laufen. Aber wir gehen davon aus, wir haben die 3, Puls, Pace und Gefühl. Und man muss auch wissen, okay, in welchem Terrain ich mich befinde. Befinde ich mich wirklich im trailigen Berg im Gelände, dann brauchst du nicht nach Pace zu trainieren. Dann ist das eine schöne Größe, die man hat, die man vielleicht, wenn man immer den Schlawiner hochläuft, irgendwie am Ende, wenn man dreimal den Schlawiner hochgelaufen ist, kann man es vergleichen, wo man, wie man wohl, wie schnell war. Aber das ist eher im Nachgang was zum Analysieren, anstatt zu steuern. Da ganz, ganz klar Pulsbereiche und Gefühl. Also Pulsbereiche ist da das Nonplusultra.
Und für den flachen Ultra?
Da ist es eher ein Mix. Also da ist es, hängt ab, was ich da erreichen möchte. Grundsätzlich ist immer Puls der beste Indikator, weil der Puls dir auch immer sagt, okay, wie fühle ich mich natürlich? Also wenn du viel gestresst bist, geht dein Puls schneller hoch. Wenn du schon irgendwie ein bisschen krank bist, wenn du sagst, okay, bei einer Geschwindigkeit von 5er Pace habe ich eigentlich einen durchschnittlichen Puls von 150 beispielsweise und in der Folgewoche habe ich da bei der gleichen Pace, bei der gleichen Strecke einen Puls von 165, 170, dann sagt sich, ui, da kann irgendwas, da kommt irgendwas, ich habe einen kleinen Infekt, was man vielleicht nicht in erster Linie sieht und vielleicht man es auch nicht so vom Gefühl her hat. Also und klar muss man sich gucken, okay, ist der Brustgurt richtig? Vor allem, ich hoffe, ihr trainiert mit dem Brustgurt oder mit dem Armgurt. Da sind die Daten ein bisschen genauer. Also, wie gesagt, im Flachen würde ich dann immer einen Mix machen. Also, andererseits, wenn ich auf der Bahn gehe, beispielsweise, würde ich immer nach Pace laufen. Nach Pace und nach Sekunden.
Das ist natürlich wieder keine Antwort, die man sich so erhofft. Man will ja immer hören, so lauf nach Pace und lauf so und so viel Kilometer. Also man sieht schon, das ist, was ja auch wiederum cool ist, es gibt kein richtig und falsch, kein so musst du es machen, sondern vieles individuell, was auch auf einen abgestimmt ist, vielleicht auch mit wem man, mit was man sich auch wohler fühlt. Also ich habe ja lange Zeit gar nicht nach Puls trainiert, bis ich mir diesen Oberarmgurt da gekauft habe und habe ja alles nur mit Pace gemacht und habe alles im Trail-Bereich nach Gefühl gemacht.
Genau, du wusstest, dass, das ist ja wichtig, du musst es in deinen Kopf umrechnen, deine Pace, die du flach läufst, wie fühlt sich da dieses Gefühl in den Berg an? Da vergleichst du das. Deswegen ist diese Anstrengung, diese Gefühl der Anstrengung, RPE, relativ wichtig und ein guter Indikator.
Ich würde auch sagen, ja. So Gefühl ist vor allem bei den Ultra-Trails ein Riesenindikator und auch einer mit der besten. Und ich hatte viele Fragen tatsächlich auch noch bekommen. Das ging halt bloß mehr ins so Thema Trailrunning. Und wir sind ja eigentlich beim Thema Ultralaufen. Da viele geschrieben haben, sie kriegen so einen extrem hohen Puls, wenn sie bergauf gehen oder rennen, wie man das so regulieren kann. Und ich weiß, dass das sehr frustrierend sein kann, vor allem, wenn man damit anfängt und nur flache Läufe gewohnt ist. Aber ich muss sagen, wenn man da wirklich in den roten Bereich kommt, einfach noch langsamer gehen oder eben nicht rennen, je nachdem, was ihr gerade macht. Wenn man jetzt einen Forstweg hat, den man joggt und man merkt, man ist total hochpulsig, da brauche ich ja auch gar keine Uhr, sondern das merke ich ja, wenn ich dann schon schwer atme und es einfach die Beine schwer werden, dann Tempo raus und dann gehe ich halt. Und weil auch da viele Nachrichten kamen, die Angst vor dem Gehen. Und das ist, glaube ich, beim, egal ob du flach einen Ultra läufst oder einen Ultra-Trail läufst mit ganz vielen Höhenmetern. Gehen ist prinzipiell, auch wenn du kurze Läufe machst, nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Es gibt ja auch diese Geh-Lauf-Methode, womit man auch 3:30-Marathons absolvieren kann. Also gehen ist prinzipiell überhaupt nichts Schlimmes, wofür man sich irgendwie schämen muss oder wo man dann denkt, man ist unfit. Überhaupt nicht. 0,0. Ich bin auch schon flache Ultras gelaufen zu Corona-Zeiten. Erinnerst du dich, Dennis, von München nach Kochel am See, wo wir jetzt ja wohnen, 80 Kilometer, da sind wir richtig viel zwischendrin gegangen, weil einfach die Beine gar nicht mehr mitgemacht haben. Das ist auch ein ganz normaler Prozess, um sich mal auszuruhen, um den Puls runterzufahren, um vielleicht auch mal was zu essen, zu trinken und alles in Ruhe zu machen. Und beim Berg hochgehen, auch eine Courtney Duwalder, die schnellste Ultraläuferin der Welt, die geht die Anstiege, ja. Sie geht sie sehr, sehr, sehr schnell und wirklich in einem abnormalen Tempo. Aber sie geht, das wird auch nicht gerannt. Also da muss man, das wollte ich nur noch mal kurz als Einschub und dann können wir direkt wieder auf unser Ultra-Thema kommen.
Ich habe, glaube ich, schon meine zwei Punkte vergessen, so lange wie du gerade gequatscht.
Tut mir leid.
Nee, aber einen Punkt habe ich. Genau, wenn ihr hochpulsig am Berg seid und ihr seid im Training und ihr habt wirklich Probleme, wieder die Frage, was ist der Sinn des Trainings? Ist der Sinn wirklich nur Grundlage? Dann geht. Ist der Sinn, okay, ich mache doch Intervalle, dann ist es ja auch okay, dass ihr hochpulsig seid. Und im Wettkampf seid ihr eh hochpulsiger als im Training. Das ist komplett, man muss sich immer wieder fragen, die Physiologie dahinter, was ist der Zweck des Trainings? Und gerne auch, wenn ihr einen Trainer habt, besprecht das einfach. Also sagt, okay, hey, ich verstehe das nicht, ich möchte da mehr wissen. Ist eigentlich ganz cool, wenn ihr einen coolen Trainer habt, erklärt er es euch ganz einfach. Dafür sollte er sich Zeit nehmen. Und zweite Geschichte, warum Pace so schwierig ist, im Trail zu laufen und warum es eigentlich bei Marathonplänen so viel nach Pace gesteuert wird, weil ihr beim Marathon es ausrechnen könnt, was ihr laufen möchtet. Ihr habt eine Zielzeit. Du hast, wenn du nicht erfahren bist, hast du keine Zielzeit in dem Sinne, du weißt einen groben Korridor, dass du sagst, okay, hier schätze ich mich ein bis 5 bis 6 Stunden oder 5 bis 5,5 oder 8 bis 9 Stunden. Je länger das Rennen, wird der Korridor auch größer. Und bei Marathon ist es okay, ich trainiere von 3,30 und dann gibt es halt ganz simple Umrechnungstabellen. Da muss ich 10 Kilometer und so viel laufen. Ich muss einen Halbmarathon in der Geschwindigkeit laufen. Und wenn ich das schaffe, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich auch den Marathon in meiner Zielzeit laufe. Das gibt es beim Trail nicht.
Ja, da hast du was Gutes angesprochen, weil tatsächlich ist es auch etwas leichter, einen flachen Ultralauf zu kalkulieren vielleicht, wie lange man dafür braucht, als für einen Ultra-Trail. Also das ist dann, je länger das natürlich wird, desto schwieriger wird das. Also ich glaube, beim Eiger 250, so wenn dann die Frage immer kam, ja, was denkt ihr denn, wie lange ihr braucht? Dann haben wir einfach immer gesagt, ja, 4 Tage halt. Am Ende haben wir halt irgendwie 76 Stunden gebraucht, was natürlich noch weit weg von 4 vollen Tagen war. Ja. Aber das ist halt was man irgendwann einfach nicht mehr berechnen kann.
Es gibt ja, ich glaube, eine Formel, meine ich mich zu erinnern, ist von Marathon auf 50 Kilometer, jetzt spreche ich mal nur 50, nimmt man immer einen Wert mal 1,3, also Marathonzeit mal 1,3 und da hat man ungefähr so eine 50 Kilometer Zeit. Und das kann man auch flach. Und das kannst du auch bei 70 Kilometer, ist es 1,9, 1,85 irgendwie so. In dem Dreh müsste ich nochmal nachlesen, dass man sich flach immer orientieren kann. Das hast du beim Traillauf sehr, sehr selten. Auch wenn du sagst, okay, ich bin den schon letztes Jahr gerannt, ist es immer noch keine Garantie, dass du den vergleichen kannst, weil wie gesagt, in den Bergen ist das Wetter deutlich stimmungsvoll oder stimmungsschwankender.
Schwankender, das ist einfach
stimmungsschwankender als
Stimmungsschwankung, ja. Also nicht nur bei den Leuten beim Ultra-Trail schwankt die Stimmung, sondern auch beim Wetter. Also ja, da spielen einfach sehr, sehr viele Komponenten mit rein, die man bei dieser ganzen Planung die kann man nicht mit einbeziehen, weil das sind einfach viele Unbekannte. Ja. Und diese komische Faustformel, die du da gerade angesprochen hast, hier mal 1,3, das gibt es ja auch fürs Traillaufen, dass man sagt, was läufst, also wenn du hast 20 Kilometer mit 500 Höhenmeter. Nee, anders. Wir sagen 30 Kilometer, 1000 Höhenmeter, weil es leichter zu erklären ist. Dann sagt man immer, wie schnell rennst du diese 30 Kilometer in deinem GA1-Bereich, in deinem mittleren GA1-Bereich. So, ich habe dann immer, bei mir waren das immer so 6er Pace, also es war eben nicht schnell, also das war so in der mittleren Range halt, die ich so hatte. 6er Pace würde ich 3 Stunden brauchen und dann rechnet man so wirklich, das ist jetzt absolut Milchmädchenrechnung, pro 1000 Höhenmeter noch 1 Stunde drauf.
Das ist wirklich Milchmädchen.
Ja, ist es. Aber das Ding ist, dass ich anfangs mich wirklich daran orientiert habe und für den Wettkampf wusste ich dann, okay, im Wettkampf bin ich aber schneller, wenn es kürzere Distanzen waren, weil da bin ich natürlich Wettkampf natürlich, da will ich Vollgas geben, also Vollgas in Anführungszeichen. Aber oft ertappe ich mich oder mache ich auch nur so, dass ich diese Rechnung tatsächlich anwende, wenn ich sehe, okay, ich laufe jetzt 80 Kilometer mit 3000 Höhenmeter, dann überlege ich, okay, für 80 flach würde ich eine 6er Pace 8 Stunden brauchen. Ja, klar, weiß ich, das halte ich nicht so lange durch. Je länger, desto langsamer wird man ja. Und dann rechne ich eben plus diese 3000 Höhenmeter, habe ich 11 Stunden und dann rechne ich noch, okay, aber ich werde langsamer. Das heißt, kannst du schon mal eine Stunde drauf rechnen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich da gar nicht so falsch liege mit meinen, ich sag mal, Berechnungen.
Nee, alles richtig gut, alles gut und ist auch eine sinnvolle Formel oder so, sage ich mal nicht Formel, Herangehensweise. Das ist eine Herangehensweise. Und du sagst ja alles richtig und ich mache das ja auch, wenn es schnell gehen soll. Ich habe auch eine Excel-Tabelle, aber ich habe nicht nur immer eine Excel-Tabelle, wo eine Formel hinterlegt ist. Aber wenn es schnell gehen soll, passt es. Und wir sprechen immer von Zeitkorridoren. Und es ist beim Marathonlaufen ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob du jetzt eine 3,45 läufst oder eine 4-Stunden-Zeit läufst, anstatt im Trail, ob du jetzt 8 Stunden oder 9 Stunden, wo der Zeitkorridor nicht 15 Minuten ist, sondern eine Stunde, das ist nicht so extrem wie Marathon.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese Milchmädchenrechnung klappt zum Beispiel beim Eiger 250 nicht. Das kann ich schon mal sagen. Also das ist vielleicht wirklich so für gerade diese Mittelgebirgs-Ultras, finde ich, ist das eine gute Einschätzung, dass man so wenigstens mal so ganz grob vielleicht weiß, ob man dafür jetzt eben 5 Stunden braucht oder 14.
Also für Mittelgebirge finde ich sehr gut, auch für leichte alpine Trails, weil man kann ja auch nicht sagen, die 1000 Meter hoch ist immer einfach, ist immer gleich und 1000 Meter runter bist du eigentlich immer schneller. Das ist Quatsch. Es ist so oft, dass man im Downhill einfach langsamer ist. Also bei mir ist es, ich bin uphill stark, downhill schwach. Deswegen bin ich im Downhill echt langsam und ich verliere da Zeit, anstatt da Zeit gewinnen, weil man sagt, okay, du läufst runter. Aber manchmal ist es so technisch. Es ist halt, je länger das Race, je höher das Race, umso mehr Unbekannte gibt es.
Absolut. Lass uns noch mal kurz beim Ultra-Trail bleiben, also gerade das Thema Höhenmeter, weil das da ja einfach eine sehr wichtige Komponente ist. Weil wir haben ja schon über die Kilometer gesprochen und die Distanzen und Stunden, die man vielleicht unterwegs ist. Aber wie viele Höhenmeter sollte ich denn im Training machen, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Ultralauf hat 60 Kilometer und 2500 Höhenmeter? Also gibt es da auch so eine Art Formel oder wie viel Prozent von diesen Höhenmetern aus dem Race sollte ich mal im Training gemacht haben? Oder an was kann ich mich da schon mal orientieren?
Unsere Lieblings-Standard-Antwort ist individuell. Das natürlich hängt ab, was du für eine Berge hast vor der Tür. Also das ist es, wenn wir sagen, okay, wir bleiben bei unserem Beispiel 3000 Höhenmeter mit 60 Kilometer, ist es schon nicht mal verkehrt, mal 2000 Höhenmeter zu machen mal im Training. Wie die verteilt sind, ist eine andere Frage. Wie steil die Berge sind, wie flach die Berge in Anführungszeichen sind. Manchmal, wenn man sagt, okay, ich wohne im Mittelgebirge, aber um diese 2000 Höhenmeter im Training zu laufen, muss ich irgendwie 80 Kilometer laufen, damit ich auf 2000 Höhenmeter komme, dann macht das halt wieder keinen Sinn.
Ja, und da sind wir wieder bei der nächsten Frage. Wenn ich eben im Flachland wohne und nur Autobahnbrücken habe und kleine Hügel vor meiner Tür, wie kann ich das dann eben am besten trainieren, ohne dass ich ja diese Extremkilometerumfänge mache?
Ja, genau. Und dann muss man sagen, okay, was macht Sinn? Also man kann sich ein bisschen vorbereiten. Das heißt, okay, auch mit Krafttraining, mit Stairmaster, Laufband ist da sehr hilfreich, klingt doof, aber wenn man ein Laufband auf 15% stellen kann, dann hat man auf jeden Fall 15%, da würde ich sogar die Einheiten, auch wenn die wirklich 2,5 Stunden, dann auf dem Laufband ins Fitnessstudio, dass man wenigstens da die Höhenmeter zusammenkriegt, aber auch soll ich sagen, okay, vielleicht nehme ich mal langes Wochenende Urlaub in den Bergen und trainiere das mal.
Ja, zumal da ja auch noch dazu kommt, dass es nicht nur darum geht, Höhenmeter zu trainieren, sondern
Technik.
Ich würde ganz klar sagen, man muss mal in die Berge und zumindest dieses Terrain trainieren, wo man dann später auch läuft. Ich glaube, man muss gar nichts, klar. Aber ich kann es nur empfehlen, weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich einen Hügel hochjogge oder ob ich einen technischen Weg habe, auch hoch.
Einfach für die mentale Komponente und einfach zu wissen, was auf mich zukommt.
Also ja, nicht nur das, auch das Thema Bänder, Sehnen, ja. Gelenke, weil das Downhill, ein technischer Downhill, da kann man sich so schnell verletzen, wenn man einfach die Stabilität nicht hat und diese Flexibilität und die Schnelligkeit und zapp, zapp, zapp. Und das kann ich halt nur trainieren, wenn ich halt auch mal so einen Trail halt mache. Und da kommt natürlich leider das Problem bei vielen auf. Sie wohnen vielleicht in Hamburg, wunderschöne Stadt, lieben wir alle, aber wollen den Zugspitz-Ultra-Trail machen und stehen dann beim Osterfelder Kopf beim Abstieg und denken sich so, oh fuck, das ist halt hier schon einfach ganz, ganz anders als mein Hügel. Und ich verstehe auch alle, die sagen, ich kann nicht jedes Mal in die Alpen fahren oder so. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, weil es dann auch einfach mehr Spaß macht. Also zu wissen, wie das ist, ist einfach besser. Also ich würde es empfehlen.
Ich sehe es genauso wie du, zu 100%ig unterschreibe ich. Aber ich sehe auch die Komponente des Athleten, der sagt, okay, das ist vielleicht ein One-Time-Erlebnis für mich. Und nehmen wir an dem Beispiel, ich komme aus Hamburg und für mich ist Zugspitze nach München fliegen, dann nach Garmisch ins Terrain zu gehen, oder es ist schon sehr viel Aufwand verbunden. Und wenn da sage, okay, das ist mein Erlebnis, einmaliges Erlebnis. Man muss sich halt so gut wie möglich vorbereiten und dann natürlich dann seine Ziele zurückschrauben. Also das ist es, sagen, okay, man kann nicht, wo wir uns einig sind, man kann es nicht sagen, okay, ja, ich fahre dahin, ohne in die Berge zu sein, und ich räume das alles ab. Geht nicht. Außer du bist ein Naturtalent, kannst deinen Kopf ausschalten im Downhill und dir ist es scheißegal, weil Risiko ist dein zweiter Vorname. Dann funktioniert das. Aber wir sagen, von den ganz normalen, wie wir alle sind, und je älter man wird, umso mehr bedenkt man Sachen, ist es leider so. Ein Kind schmeißt in den Pool und dann schwimmt irgendwann. Ein Alter sagt, nee, oder ein Alter. Ich bin da hier auch ein Älter. Da überdenkt sich, ich kann untergehen, bla bla.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ging nur darum, natürlich muss man das nicht, aber ich würde es trotzdem empfehlen, wenigstens, dass man einmal sagt, man macht da Urlaub oder so, weil man kann eben auch nicht. Und ihr wisst alle, ich liebe die Mittelgebirge, ich liebe die Läufe da, aber auch da kann man diese Alpen und alpinen Terrains einfach nicht trainieren. Das ist also, wenn es darum geht.
Auf jeden Fall, aber
ich glaube, wir sind uns da einig.
Wir sind da uns hundertprozentig einig, aber ich habe ein krasses Gegenbeispiel, wo ich sagen kann, es hat trotzdem funktioniert, obwohl wir das Terrain-Erfahrung nicht hatten, ist unser Wüstenlauf. Ich bin davor noch nie in der Wüste gelaufen. Ist natürlich, aber wir haben uns auch nie den Anspruch gemacht haben, okay, wir wollen da gewinnen, wir wollen da eine coole Zeit haben, wir wollen Spaß haben. Natürlich ist das eine andere Geschichte, weil das ein komplett anderer Lauf ist und eine komplett andere Phase.
Da mache ich mal den Spielverderber bei der Geschichte, weil einfach das ist einfach eine Wüste. Klar, da tun dir dann auch wieder andere Bereiche im Bein weh, weil das wieder eine andere Muskulatur anspricht. Aber beim Traillaufen, gerade auch beim Downhill, ist ja auch das Thema so ein bisschen Sicherheit. Und da kann einfach so super viel passieren. Und wenn man wenigstens ein paar Mal das trainiert hat, zumindest schon mal weiß, wie so ein Trail so aussehen kann, dann kann man einfach sicher da runterkommen. Da bin ich jetzt voll der Spielverderber Spießer-Allmann und sage, für die eigene Sicherheit und das eigene Spaßempfinden ist es zu empfehlen, das mal zu machen?
Das sage ich ja nicht. Ich habe ja nie gesagt, dass das nicht zu empfehlen ist. Also ich würde sagen, ja, go for it. Aber
wollen wir uns noch prügeln, Dennis? Nein. Ich glaube, also wir sind uns einig, wir sind uns einig, dass es von Vorteil ist, wenn man es trainiert. Aber Dennis hat es ja erklärt, kann man eben auch die Höhenmeter zumindest anders trainieren. Okay. Jetzt haben wir schon über sehr viele Dinge gesprochen. Das ist einfach, ihr seht schon, wie viele Komponenten da reinspielen, wie unterschiedlich das aussehen kann. Deshalb kann man einfach nicht jetzt auf jedes Detail eingehen. Aber ich würde abschließend sagen, dass wir mal noch eine ganz wichtige Frage beantworten. Wir hatten es schon mal angerissen. Und das ist einfach das Thema, wie kriege ich das in meinen Alltag rein mit Familie und Vollzeitjob? Ist es möglich oder ist es nicht möglich?
Natürlich ist es möglich. Ja. Also das ist schon die gute Nachricht. Also die Umfänge werden sich nicht so steigern. Ihr müsst jetzt 20 Stunden die Woche trainieren. Also es ist ja auch möglich, einen Ironman zu machen, wo man drei Sportarten abdeckt und wo ganz viele einfach 12 Stunden trainieren. Und im reinen Laufbereich sind schon 12 Stunden extrem viel. Also extrem viel, da reicht auch viel, viel weniger. Grundsätzlich ist das eine Frage Abstimmung mit deinem sozialen Umfeld. Es ist, was man ganz klar abstimmen muss, ein Wochenendtag ist ein halber Tag, bin ich unterwegs. Wenn wir so sagen, klassisch, ich wohne in den Bergen, ich habe meine 4 Stunden, 5 Stunden Traillauf irgendwann. Das muss man halt gut abstimmen. Das ist nicht, ich habe Kinder und gehe morgens noch, bevor die aufstehen, gehe ich nochmal 1,5, 2 Stunden laufen. Dann ist es eher, ja, ich gehe nochmal 4, 5 Stunden in die Berge. Oder ich habe eine Radeinheit und ich gehe auch 3 Stunden Radfahren. Also kann man alles abstimmen. Unter der Woche, was ich gesagt habe, deswegen eignet sich Straße, Bahn etc., kriegt man das viel besser untergebracht, auch in Stundeneinheiten, auch mal regenerationsmäßig, auf die Rolle beispielsweise. Unter der Woche kein Problem, da ändert sich es nicht so viel, aber am Wochenende, weil man unter der Woche es einfach nicht möglich ist, lange zu trainieren, also bei den meisten, sage ich mal, und vor allem auch die meisten können dann irgendwie nur ganz früh morgens oder ganz früh abends, und wenn wir im Winter sind, jetzt haben wir auch noch mal die Nacht das Problem, die Dunkelheit. Aber man muss sich halt abstimmen, okay, mindestens ein Wochenendtag geht darauf flöten. Also für Sport. Und Sport heißt auch nicht, ich laufe meine 4, 5 Stunden. Das heißt, ich bin von 8 bis 12 Uhr unterwegs. Man muss auch nicht vergessen zu sagen, okay, dann komme ich nach Hause, dusche. Dann ist das irgendwie 5 Stunden von den 4 Stunden, auch mit dem Anziehen davor. Und man ist dann nicht mehr so aktiv danach. Man ist es auch geschlaucht. Das muss man halt alles bedenken und halt abstimmen.
Ja, ich finde es gut, dass du das so knallhart tatsächlich ansprichst, dass einem das wirklich bewusst sein muss, dass man da einfach wirklich schon viel Zeit braucht. Und ich das absolut verstehen kann, wenn Leute da sind und sagen, ich kriege das wirklich mit 40 Stunden und mit Familie nicht unter. Deshalb mein Tipp vielleicht für alle, die damit einen Struggle haben, aber es vielleicht schaffen, für einen Marathon zu trainieren, wirklich dann sich auf 50 Kilometer, dass man da trainiert. Weil da sind natürlich die Umfänge, die gesteigert werden, halten sich natürlich in Grenzen im Vergleich zu einem 100-Kilometer-Lauf. Also da hätte man ja dann sein Ultra, wenn man das halt unbedingt mal machen will, in einem noch gewissen Rahmen.
Ja, natürlich. Oder wenn man sagt, okay, ich werde das nie so hinkriegen, wo ich jedes Wochenende 5 Stunden unterwegs bin. Man könnte es ja sagen, okay, ich habe kein halbes Jahr Plan, ich habe einen 2-Jahres-Plan, wo man wirklich ganz viel diese Grundlage ausbaut, wie in normalen Marathontraining, davon ganz schön viele. Deswegen diese 1,5 Jahre und dann sagt, oder mehr als 1,5 Jahre, und dann sagt, okay, in den letzten 4, 6, 8 Wochen, vielleicht brauche ich da mal einen längeren Tag. Dass man sagt, okay, ich mache 5 lange Einheiten, die over 5 Stunden sind. Und das kriegt man dann auch gut abgestimmt. Sei es mit einem verlängerten Urlaub, dass man sich einen Tag abknipst. Ich glaube, das schafft jeder von uns.
Ja, und wenn man flach trainiert, kann man ja vielleicht noch die Familie oder so überreden, dass sie vielleicht mit dem Rad mitkommen, dass man irgendwie noch eine gemeinsame Zeit hat. Also das habe ich ja auch gemacht bei meiner Marathon-Challenge zu Weihnachten. Da haben ja alle drunter gelitten, dass ich nur rennen musste. Und meine Eltern waren ja dann hier und die haben dann einfach gesagt, okay, wir kommen halt mal mit dem Rad mit. Dann haben wir auch eine gemeinsame Zeit. Ich unterstütze dich. Ich bin auch draußen an der Luft.
Ich so möchte dich hier nur machen. ganz was einstellen. Diesen Support hatte ich noch nie von Susi.
Was?
Dass du mich mal mit dem Rad begleitet hast.
Ja, okay, weil du rennst du rennst ja auch nur so eine Stunde oder so und nicht 5 oder 6 wie ich.
Also, dann ändern wir es mal. Laura, wenn du das zuhörst, änder mal, dann kommt Susi mit.
Das müsst ihr klären mit eurem Trainingsplan. Aber ich sage nur, Dennis hat ja einen ganz anderen Fokus. Ich begleite ihn immer mental, wenn er auf der Rolle sitzt, stundenlang, und supporte ihn da von hinten, also ihr wisst schon, also von hinten im Sinne von, naja.
Ja, ich würde mir auch sogar mal einen Support im Schwimmbad wünschen, aber.
Ja, Dennis versucht mich immer zum Schwimmen zu überreden, aber da bin ich immer noch eiskalt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er dann auch immer ja früh um 6 zum Frühschwimmen geht, und Leute, ganz ehrlich, ich pack das nimmer. Ich kann diesen Frühsport nicht machen. Ich brauche Schlaf. Ich habe einfach ganz wenig intrinsische Motivation im Schwimmbad mit den ganzen Omas, die da irgendwie kreuzen oder querschwimmen, mich rumzuschlagen. Zumal ich da ja auch keinen Auftrag habe. Ich würde da eben auch so ein Omaschwimmen machen mit.
Doch,
so,
du hast einen Auftrag. Du hast mich zu begleiten.
Ja, aber ich kann dich da nicht begleiten, weil du hast da deine Podcasts drin und schwimmst da irgendwie deine Bahn und zählst die Fliesen und was mache ich? Ich esse Pommes am Rand.
Ja, das ist doch dein Auftrag zu Wellnessen.
Das
ist guter Punkt, guter Übergang, Schlaf und Frühsport, und morgen Wellness. Schwimmen, genau.
Ja, siehst du, morgen früh wieder nämlich um 6 und da drehe ich mich noch 3-mal um.
Richtig, deswegen machen wir hier einen Deckel drauf.
Ja, oder? Wir rangeln das jetzt noch unten aus mit dem Schwimmen und dem genau. Support. Nein, das ist ja alles hier Spaß. Aber wie gesagt, das waren jetzt mal so die ganz, ganz groben Grundlagen. Wir konnten wirklich, ich hatte hier noch so viele andere Fragen stehen. Es tut mir auch leid, wenn ich da nicht alle mit aufnehmen konnte.
Dann machen wir einfach einen Teil 2. Ist doch ein fairer
Deal. Genau, wir können auf jeden Fall zu diesem ganzen Ultralaufen auch nochmal eine Folge aufnehmen oder da nochmal in die Details gehen. Auf jeden Fall.
Und wenn ihr so Bock habt, können wir es auch machen. Anhand eines wirklich Beispiels können wir mal wirklich so ein paar Wochen durchgehen, wie ein paar Wochen aussehen würden. Können wir rauspicken, wenn ihr sagt, schreibt in den Kommentaren, auf welches Vorbereitung, dann können wir sagen, okay, so würde eine Beispielswoche in den ersten 2 Monaten aussehen, danach die Woche, das können wir gerne mal machen.
Ja, ihr merkt schon, Dennis will unbedingt Trainingspläne und Trainingskonstrukte durchsprechen mit euch. Aber genau, also wie gesagt, vielleicht gibt es einen Teil 2 oder wir lassen uns da nochmal was einfallen. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend und gehen jetzt mal was essen. Und ja, jetzt habe ich hier 2 Folgen heute aufgenommen, jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Also deshalb, Dennis, hau rein, wir sehen uns unten in der Küche. Vielen Dank für deine Zeit. Trotz gerade 60 Stunden Arbeitswoche weiß ich sehr zu schätzen. Und ciao, ciao an alle. Tschüss.
Ciao.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.